Lange habe ich überlegt, mit was für einer Predigt ich hier in die Christuskirche kommen sollte. Ich weiß wohl, dass ich hier mit wohlwollend kritischen Augen betrachtet wurde und werde. Der ich das letzte Jahr über sehr viel häufiger in dieser Gemeinde war als in meiner Heimatgemeinde in Friedensau. Nun bin ich also eingeladen, das Wort zu verkündigen. Sollte ich also die Chance nutzen und so eine richtig adventistische Predigt halten? Aber ich finde den wiederkommenden Herrn hier doch genauso verkündigt wie in meiner eigenen Gemeinde. Und ganz sicher mag ich nicht Trennendes betonen, bei aller Klarheit und allem Ringen, auch um unterschiedliche Erkenntnisse. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk, sagt Paulus. Und das gilt für Adventisten und Baptisten, für Methodisten und Katholiken, für Orthodoxe und Lutheraner gleichermaßen. Wenn es um die Einheit des Leibes Christi geht, geht es auch um das Konfessionsverbindende, nicht um das Trennende. Da braucht es Brückenbauer, Menschen, die verbinden, Neudeutsch Vernetzer. Sollte ich eine besonders intellektuelle, akademische Predigt halten? Schließlich muss ich ja irgendwie dem Anspruch gerecht werden, Hochschulprofessor zu sein, will ja meine Visitenkarte abgeben, hinterlassen als Forscher und Denker. Mein Homiletiklehrer, der mit über 100 Jahren noch immer lebt und rüstig und geistig rege malt und künstlerisch gestaltet, ein Poet und Sprachkünstler, der pflegte zu sagen: Wer über die Köpfe seiner Zuhörer hinwegschießt, der zeigt damit nicht überragende Munition, sondern dass er nicht zielen kann. Das hat sich mir eingeprägt. Abstrakt, akademisch, auf Elfenbeintürmen möchte ich nicht sein. Sehr wohl aber nachdenklich. Vielleicht, so überlegte ich schließlich, vielleicht sollte ich einfach eine Predigt halten, die der Christuskirche entspricht, die den Blick auf ihn richtet. Meinen Blick, deinen Blick, unseren Blick in all unserer Unterschiedlichkeit und Individualität, in unseren Eigenheiten und Macken, in unseren Möglichkeiten und Grenzen. Ja, das will ich tun. Freilich ist mir schon im Hinterkopf, was ich eingangs sagte, ich stehe unter Beobachtung in dieser Gemeinde. Wer ist dieser Mann, der einfach so daherkommt und der Pastorin unserer Gemeinde den Kopf verdreht? Oder war es umgekehrt? Wer ist es, der es wagt, die geliebte Claudia mitzunehmen in das ferne Sachsen-Anhalt, an einen Ort, den keiner kennt und der schon vom Namen höchst einsam klingt? Wüsten-Jericho. Wer ist dieser Mann, der eher still im Hintergrund steht und doch präsent ist? Solche Fragen sind ja nicht nur verständlich, die sind auch durchaus legitim. Und so habe ich beschlossen, eine Predigt über Andreas zu halten. Nein, nicht so sehr über mich, sondern über den Jünger und Apostel Andreas, der eben gleichwohl auch mein Namensgeber war, als ich vor bald schon 6 Jahrzehnten zur Welt kam. Insofern darf bei dieser Predigt auch gerne zwischen den Zeilen gehört werden, so denn eine gewisse Neugier zu meiner Person bestehen sollte. Sonst reicht es einfach, aufs Evangelium zu hören. Der Jünger Andreas, der ist uns ja irgendwie bekannt. Die Betonung liegt auf irgendwie. Denn wenn wir Menschen auf der Straße fragen würden oder auch hier in der Gemeinde, wie denn so die Jünger Jesu hießen, dann würde wohl höchst selten der Name Andreas an erster Stelle kommen. Irgendwie, irgendwo kommt er halt vor, aber viel weiß man eigentlich nicht über ihn. Er steht gewissermaßen immer im Schatten seines großen Bruders, dem Petrus. Und so ist es uns dann vielleicht aus den Evangelien geläufig, wo da steht, die Namen aber der 12 Apostel sind diese, zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder. So irgendwie kommt Andreas auch noch vor, der Bruder des Simon, genannt Petrus, Fels. Ach ja, den kennen wir natürlich. Aber Andreas, ja, den gibt's auch noch irgendwie. Als ich meinen Dienst als Pastor begann, war ich bekannt als der Nachfolger des großen, allseits beliebten Pastor X. Und selbst mein Nachfolger, der war dann der Nachfolger des Nachfolgers von Pastor X. Vielleicht kennt das ja der eine oder die andere. Wenn man definiert wird über den großen Bruder, die erfolgreiche Schwester, den bekannten Vater oder Onkel oder. Wenn man gar nicht wahrgenommen wird als eigenständige Person, sondern quasi nur als Anhang von. Meine Taufe nach meinem Bekehrungserlebnis in der Baptistengemeinde Berlin-Reinickendorf, übrigens mit dem Lied »Groß ist dein Name«, das hat sich mir eingebrannt. In dem Jahr, als Claudia geboren wurde, ist also schon ein paar Tage her. Meine Taufe stand unter dem Text »Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.« Und mein Name ist Andreas, wie der Jünger Jesu. Was also wissen wir über Andreas? Ja, er war wie Petrus, sein Bruder, wie Johannes und Jakobus. Petrus, Johannes und Jakobus, das sind die großen Namen. Fischer. Und er stammte aus Fischhausen. Bethsaida bedeutet nämlich genau das, Fischhausen. Nichts Besonderes, eher unauffällig, fast möchte man sagen, schlicht. Gibt es noch mehr, was wir über Andreas wissen? Also ich meine jetzt aus dem Neuen Testament, nicht aus späterer Legendenbildung. Als ich mich mit meinem Namensgeber zum ersten Mal befasste, da war ich erstaunt, den Namen 12-mal im Neuen Testament zu finden. Das ist mehr, als ich vermutet hätte. Gut, da sind eine Reihe von Namenslisten dabei, aber es gibt 3 Perikopen, 3 Begebenheiten, die mich aufhorchen lassen. Und alle 3 finden sich im Evangelium des Johannes, der ja gewissermaßen ein Auge für Dinge hatte, die anderen verborgen blieben. Und alle 3 zeichnen ein Bild von Andreas, das wir vielleicht gar nicht so kennen. Na gut, ich schon. Von der Chronologie fange ich jetzt mal rückwärts an. Ich fange also bei dem letzten Abschnitt im Johannesevangelium an, in dem Andreas ausdrücklich erwähnt wird. Wir finden diesen Abschnitt, falls jemand mitlesen mag, in Johannes Kapitel 12 von Vers 20 an. Johannes Kapitel 12, Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus war ja kein Unbekannter mehr zu der Zeit. Er war ein Rabbi, der faszinierte, von dem man sich erzählte. Und da gab es die Griechen, vermutlich Proselyten, heute würden wir ganz banal sagen Touristen, die offenbar zum Passafest eine Pilgerreise nach Jerusalem gebucht hatten. Und die wollten Jesus sehen. Wie stellt man das an? Naja, wenn ich einen großen Star sehen will, dann muss ich mich mit seinem Management in Verbindung setzen. Aus irgendeinem Grund wandten sie sich also an Philippus. Das war ja nicht der griechische Diakon, sondern der Jünger aus Bethsaida, wird ausdrücklich gesagt. Und der Philippus, alter Freund von Andreas, holt sich erstmal Rat. Er ist sich unsicher. Jesus mag doch keinen Rummel um seine Person. Meinst du, wir können ihn mit diesem Anliegen der Griechen behelligen? Mir fallen bei dieser Geschichte drei Dinge auf. Andreas ist ein Vernetzer. Er stellt die Verbindung zu Jesus her. Er vermittelt über Philippus den Kontakt zu Jesus. Vernetzer. Menschen, die Menschen miteinander verbinden, Brücken bauen. So einer ist Andreas. Ein zweites fällt mir auf. Andreas ist nicht der Macher, sondern er unterstützt den Philippus. Er hätte ja sagen können, okay Philippus, ich frage Jesus mal, ob er sich mit den Griechen treffen will. Nein. Stattdessen nimmt er Philippus quasi an der Hand und sie gehen gemeinsam zu Jesus. Er stellt nicht einfach nur die Verbindung her, sondern er befähigt, er bestärkt den Philippus. Neudeutsch nennen wir das, was da passiert, Empowerment. Andreas, der Jünger im Schatten, nutzt nicht seine Chance, endlich mal groß rauszukommen, wichtig zu sein, sondern nutzt die Gelegenheit, Philippus zu helfen, seine Angst zu überwinden und geht gemeinsam mit ihm zu Jesus. Ein letztes fällt mir an diesem Bericht auf. Er wechselt von der Vergangenheitsform in die Gegenwartsform. Da waren Griechen, die waren zum Fest gekommen, die baten und sprachen. Und dann wechselt die Geschichte in die Gegenwartsform. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Was dann folgt, würde für diese Predigt hier viel zu weit führen, erklärt aber den Wechsel ins Präsens. Gott selbst offenbart sich mit mächtiger Stimme. Ähnlich wie auf dem Verklärungsberg, sodass manche es für Donner halten, manche für einen Engel. Im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, findet Gottes Begegnung statt. Und nur dort. Gottes Begegnung lässt sich nicht konservieren, lässt sich auch nicht planen. Sie kann uns nur im Hier und Jetzt in der Gegenwart überraschen. Eine zweite Perikope, eine zweite Begebenheit aus dem Johannesevangelium, in der Andreas vorkommt. Wir finden diese Geschichte in Johannes Kapitel 6 und ich lese die Verse 5 bis 9. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssen über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer Jünger zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Wir sind hier vor der sogenannten Speisung der 5000. Jesus hatte lange gepredigt und statt, wie die Jünger empfohlen hatten, die Menschen nach Hause zu entlassen, weil es doch spät wurde und die Leute hungrig waren, sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. So wird es in den anderen Evangelien berichtet. Und hier in Johannes kommt noch etwas hinzu, was so ganz praktisch, so ganz handfest zu sein scheint. Jesus sagt hier, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Philippus und Andreas, die tauchen ja anscheinend öfter im Doppelpack auf. Und Philippus, der ist ein schneller Kopfrechner. Er überschlägt im Kopf, was es kosten würde, eine so große Menschenmenge mit Nahrung zu versorgen. Selbst 200 Silbergroschen wären nicht genug. Ein Jahresgehalt ginge da schon drauf. Eine völlig unbezahlbare, eine große, riesige Summe. Und Claudia und ich, wir haben ja kürzlich das Catering für unsere Hochzeit bestellt und wir können dann nachvollziehen, wie solche Berechnungen funktionieren, wie das so geht. Und ja, da kann man ins Schwitzen kommen, selbst wenn wir keine 5000 Gäste erwarten bei uns. Wir erinnern uns, die Jünger waren ja Fischer aus Fischhausen, nicht Millionäre aus Blankenese. Aber Jesus, der hat ja so einen Schalk im Nacken. Er weiß ja schon, was er vorhat. Er will das Vertrauen des Philippus testen. Und genau an dieser Stelle springt ihm Andreas zur Seite mit einem Lösungsansatz. Da gibt es einen Jungen, der hat, so würden wir in Berlin sagen, der hat 5 Schrippen und 2 Matjes dabei. Das ist doch aber genauso aberwitzig wie die 200 Silbergroschen, die ein schlichtes Catering mindestens gekostet hätte. Und so fügt Andreas dann nachdenklich hinzu, aber was ist das für so viele? Andreas, der Nachdenkliche, der Skeptiker. Er denkt nach. Aber der Unterschied zu Philippus, der ist spannend. Philippus berechnet nämlich, was fehlt. 200 Silbergroschen, die hatten die Jünger mit Sicherheit nicht dabei, selbst wenn sie alle zusammenlegen würden. War viel zu viel Geld. Philippus rechnet das zusammen, was fehlt. Er ist defizitorientiert. Andreas denkt über das nach, was da ist. Er ist, wir nennen das, ressourcenorientiert. Probleme, und ich weiß das aus meinem Fachgebiet der Eheberatung, Probleme lassen sich nicht lösen, indem wir beklagen, was alles fehlt. Damit lässt sich nicht arbeiten, darauf lässt sich nicht aufbauen. Probleme lassen sich nur lösen, wenn wir auf das schauen, was da ist, und sei es noch so wenig. Andreas benennt es. Ein gutes Prinzip. Und er bleibt dennoch ein Nachdenklicher, ein Zweifler. So ist er, der Andreas. Aber die letzte Perikope oder die erste im Johannesevangelium, in der Andreas vorkommt, ist eigentlich die, die für meine Namensgebung ausschlaggebend war. Und die möchte ich auch noch lesen. Johannes Kapitel 1, Vers 40. Einer von den beiden, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte, und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Johannes der Täufer hatte Jünger, wie jeder Rabbi. Als aber Jesus kam und Johannes der Täufer auf Jesus als Gottes Lamm verwies, wie schon am Vortag, Da verabschiedeten sich zwei seiner Jünger von Johannes und folgten stattdessen Jesus nach. Sie wechselten einfach mal den Rabbi. Ach ja, die Jugend. Den ganzen Nachmittag blieben sie bei Jesus und es lohnt sich einmal, die ganze Geschichte zu lesen im Johannesevangelium. Und einer von den beiden jedenfalls war Andreas. Der geht zu seinem Bruder Simon und behauptet, wir haben den Messias gefunden. Und dann heißt es schlicht, er führte ihn zu Jesus. Das war seine Berufung. Die Berufung des Andreas. Na, es berührt ja schon eigenartig. Es ist Andreas, der den Simon zu Jesus führt. Er war ja schon vorher dabei. Er hatte sich vorher schon auf den Weg gemacht und sich genau erkundigt, war Jesus nachgefolgt. Aber die ganze Aufmerksamkeit bekommt Simon. Der erhält sogar einen neuen Namen, so wie Jakob zu Israel wurde. So wird Simon zum Petrus, zum Fels auf Aramäisch Kephas. Und wo bleibt Andreas? Er bleibt wieder im Hintergrund, im Schatten seines großen Bruders. Aber er ist und bleibt der, der seinen Bruder zu Jesus führt. Übrigens nicht nur den Simon Petrus, sondern auch den Philippus, auch die Griechen, auch den kleinen Jungen, der sein Lunchpaket zu essen den langen Tag über vergessen hatte, und viele, viele Menschen, wenn wir der frühen Kirchengeschichte glauben dürfen. Und er führte ihn zu Jesus. Und das möchte ich auch tun an diesem Morgen. Dich zu Jesus führen. Egal, ob du gerne im Mittelpunkt stehst und große Reden schwingst wie Petrus, der bei Jesus seine Berufung findet, Fels zu sein. Egal, ob du ein kühl rechnender Realist bist, der alle Defizite sofort erkennt, wie Philippus, und der lernen muss zu sehen, was da ist, statt was fehlt. Egal, ob du einfach nur ein neugieriger Tourist bist, wie die Griechen, Jesus einfach mal sehen willst, egal wer du bist. Wir haben den Messias gefunden. Und du bist gerufen, ja, an die Hand genommen, mitgenommen zu Jesus Christus. Er wird dich verändern. Hier darfst du sein, so wie du bist. Hier ist Freiheit. Hier ist Luft zum Atmen. Ganz egal, wie deine Geschichte, wie deine Vergangenheit, deine Hautfarbe, dein Geschlecht aussieht, welcher Art deine Gaben sind, welcher Art deine Interessen sein mögen. Hier bei Jesus, dem Christus, dem Messias, dem Gesalbten, darfst du deine Berufung, deine Ausrichtung für dein Leben finden. Bei meinem ersten Gottesdienst hier in Altona fand eine Taufe statt. Eine junge afrikanische Frau wurde von dieser Pastorin Claudia Sokolis getauft. Das war mein erster Eindruck von dieser Gemeinde und mein erster Eindruck von Claudia. In diesem Gottesdienst hörte ich auch noch einmal an einer Stelle den Text aus Jesaja 43, Vers 1. Und es fiel mir nicht schwer, mir das zu merken, weil es ja mein eigener Tauftext war. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. dieser Zuspruch Gottes gilt mir, dem Andreas, dem Mann im Schatten, dem Vernetzer, dem Nachdenklichen mit seinen Zweifeln, dem Berufenen zu Jesus zu führen. Das Wort gilt auch dir. Amen.